immer, wenn man über Europa redet, sind das nicht so bekömmliche Titel, hart an der Grenze, hässliche Orte, menschenrechtsfreie Zonen. Bevor ich in den Text komme, möchte ich zwei Klammern machen. Die eine Klammer ist, dass Pro-Asyl trotz aller Kritik an Europa sehr stark für europäische Lösungen eintritt. Wir sind seit Ende der 90er Jahre glühende Befürworter für ein gemeinsames Asylrecht. Wir sind aber keine glühenden Befürworter für das, was im Rahmen dieser sogenannten Asylrechtsharmonisierung in Europa passiert ist. Aber die erste Klammer ist, egal wie ich jetzt heute Nationalstaaten und Europa kritisiere, es gibt keine Alternative zu einem europäischen Asylrecht. Wir brauchen es immer noch sehr dringend und wir sind noch sehr weit von einem gemeinsamen europäischen Schutzsystem entfernt. Die zweite Klammer, weil wir heute über die europäischen Außengrenzen sprechen und ich jetzt nicht über den Frankfurter Flughafen spreche, könnte man den Eindruck haben, die Schurken in der Flüchtlingspolitik sitzen alle im Süden oder im Osten der Europäischen Union. Die Bilder sind auch sehr stark entlang dieser Staaten ausgerichtet, aber wir müssen einfach sehen, dass diese europäische Verfasstheit, wie wir sie heute haben, ein fehlendes Asylsystem, aber ein sehr hartes Schengen-Regime an den Außengrenzen, ein sehr hartes Grenzregime, maßgeblich von Staaten wie Deutschland, konstruiert wurde. Aus ganz verschiedenen Gründen. Wenn wir heute über die Südstaaten reden, ich könnte Ihnen Bilder zeigen von obdachlosen Flüchtlingen in Brüssel, im Herzen Europas, wo man sich fragt, was ist da schiefgelaufen? Wieso sind im Herzen Europas Menschen im Asylverfahren obdachlos? Also deshalb die zweite Klammer, auch wenn wir jetzt nach Malta, nach Italien, nach Libyen, nach Griechenland, Türkei, Ungarn schauen, darf uns das nicht den Blick versperren, dass die zentralen Verantwortlichen, auch von der Macht her und von der Vorgeschichte, doch eher in Deutschland und in anderen westeuropäischen EU-Staaten sitzen. Das sind die zwei Klammern sozusagen zur Absicherung, um dann vielleicht nochmal in den Text zu kommen. Ich fange mit einem Ereignis an, um gleich mal was Positives zu benennen. Es gab heute in Straßburg ein Grundsatzurteil. Der Menschenrechtsgerichtshof hat Italien verurteilt, und zwar in Gänze. Er hat verurteilt die sogenannte Zurückweisungspolitik der italienischen Regierung Berlusconi. Er ist nicht mehr im Amt. Die Kooperation mit dem Diktator Gaddafi, er ist nicht mehr am Leben, im Jahr 2009, 2010. Ab 6. Mai 2009 hat die Regierung Berlusconi quasi das Abkommen mit Gaddafi implementiert und hat ab dem Zeitpunkt Flüchtlingsboote bereits auf hoher See abgefangen, die Boote, die Flüchtlinge auf Militärboote gesetzt. Dann wurden sie von diesen italienischen Militärbooten den libyschen Küstenwachenbeamten oder Militärs übergeben und sind dann zurückgebracht worden. Die Boote kamen aus Libyen, sind zurückgebracht worden nach Tripolis. Männer in verschiedene Haftlager, Frauen und Kinder in andere Haftlager. Ein hochdramatischer Prozess. Es gab damals wenig Protest. Der Papst, muss ihn loben auch manchmal, er hat es kritisiert, der Vatikan, der UNHCR, der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, die Zivilgesellschaft haben gesagt, es kann nicht sein, dass ihr Menschen sehenden Auges in die Folter, in die Vergewaltigung, in die Misshandlung, in die Erniedrigung schickt. Das ist passiert. 24 Menschen aus Eritrea, aus Somalia, es sind innerhalb von kurzer Zeit 500 Menschen innerhalb von wenigen Tagen zurückgebracht worden nach Libyen und insgesamt zwischen 1.500 und 2.000 Menschen. Man konnte einige Inhaftierte lokalisieren und konnte dadurch eine Vollmacht einem Anwalt geben, einem italienischen Anwalt, und diese Menschen haben geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil ihnen eben schwerste Menschenrechtsverletzungen durch ein Mitglied des Europarates, EU oder EG-Gründungsland Italien, diese Menschenrechtsverletzungen zugekommen ist. Ein Teil dieser Menschen, dieser 24 Menschen, wir wissen es nicht genau, einer ist auf jeden Fall dokumentiert gestorben bei einem zweiten Fluchtversuch nach monatelanger Inhaftierung unter Gaddafi mit allen Implikationen, also wie gesagt, schwersten Menschenrechtsverletzungen. Andere sind wahrscheinlich auch noch gestorben. Ein Teil dieser Menschen ist heute in Israel. Einer ist lebend nach Malta gekommen, einer ist lebend nach Italien gekommen, auch als Flüchtlinge anerkannt, diesmal nicht zurückgewiesen worden. Man hat sie als Flüchtlinge anerkannt. Und heute war das Urteil. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, okay, ihr habt Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt. Man darf niemand der Folter, der erniedrigenden Behandlung aussetzen. Den Leuten keine Chance gegeben auf den Schutzgesuch. Natürlich konnten die auch keinen Rechtsbehelf auf dem italienischen Militärschiff stellen und so weiter und so weiter. Und es drohte ihnen auch die Kettenabschiebung in ihr Verfolgerland. Wie Sie alle wissen, hat Gaddafi nie die Genfer Flüchtlingskonvention, auch das neue Regime nie die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet, etc. Die Flüchtlinge, die davon erfahren, bekommen eine Entschädigung. 15.000 Euro muss der italienische Staat bezahlen. Was dieses Urteil so bemerkenswert macht, ist, dass ganz klar gesagt wird, worüber es eigentlich überhaupt keinen Rechtsstreit geben dürfte, dass die Menschenrechte auch auf hoher See gelten. Also die Menschenrechte gelten nicht nur auf dem eigenen Territorium, an der eigenen Grenze, sondern auch in dem Moment, wo ich mit dem Boot drüber hinausfahre, mit einer italienischen Flagge oder einer Frontex-Flagge oder einer deutschen Flagge, ist egal, dann gelten die Menschenrechte natürlich da auch. Und das, wie die Leute agieren, ob Polizisten oder Militärs, sind sie gebunden an die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist mit dem Urteil heute klargestellt. Wir haben trotzdem jetzt nicht groß gefeiert. Alle sind froh, dass das Urteil kommt, dass der Europäische Gerichtshof, mal wieder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, vereinfacht gesagt das alte Europa, klar Flagge gezeigt hat bei einer Menschenrechtsverletzung. Wir haben alle mitgerechnet, dass es zu dieser Verurteilung kommt. Aber auch wenn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof sich auf diese Zeit bezieht, ist ganz klar gesagt, Frontex-Einheiten oder nationalstaatliche Einheiten können nicht so tun, weil wenn sie 3 Meter weiter operieren, als würden dann rechtsfreie Räume entstehen. Das ist positiv. Was man auch sehen muss, um nochmal mein anfängliches Europabekenntnis aufzugreifen, es ist, ohne dass es drinsteht und ohne dass es morgen vielleicht so gesagt wird, auch eigentlich eine schallende Ohrfeige für die Europäische Kommission in Brüssel, für die EU-Kommission in Brüssel. Weil was nicht passiert ist damals, obwohl Ratzinger, obwohl der Menschenrechtskommissar des Europarates, obwohl der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen gesagt haben, stopp diese Menschenrechtsverletzung, hat die EU-Kommission nicht ansatzweise Sanktionsmaßnahmen gegen die Regierung Berlusconi eingeleitet. Vielleicht haben sie insgeheim gehofft, dass es irgendwie stoppt. Und natürlich haben insgeheim viele, auch vielleicht in anderen europäischen Nationalstaaten gedacht, das ist ein bisschen zu rambohaft, wie Berlusconi das macht und sein Innenminister Maroni damals. Aber sie haben geschwiegen, weil die Richtung hat für alle gestimmt. Die Richtung war zurück nach Libyen. Und dann machen wir nachher die Sintflut. Es gab kein Vertragsverletzungsverfahren und wie Sie mittlerweile, denke ich, alle wissen, es wurde noch schlimmer. Man hat sich überlegt, man könnte das italienische Modell nicht so, wie es Berlusconi macht, nicht so tough und so obszön mit Gaddafi, aber man könnte dieses Modell europäisch gruppieren. Es gab bis Oktober, das sind wir jetzt nicht kleinlich, aber man muss es einfach sagen, bis Oktober 2010, da war Frau Malmström die Innenkommissarin in Libyen und hat ein Kooperationsabkommen abgeschlossen, nicht das große, sondern ein kleines zum Thema Migration. Gaddafi wollte 5 Milliarden, die Europäische Union hat 50, 60 Millionen angeboten, aber es geht da drin auch um Fluchtverhinderung. Darum ging es. Und vielleicht um einfach den Unterschied, und das ist nicht zynisch gemeint, aber wirklich um den Unterschied zwischen Berlusconi und Frau Malmström darzulegen, Berlusconi hatte nie ein schlechtes Gewissen, wenn er schwangere Frauen und Kinder zurückgeschickt hat. Seine Grenzbeamten hatten zum Teil ein schlechtes Gewissen und haben gesagt, ich weiß nicht, wie ich abends meinem Kind das erzählen soll, was ich gemacht habe. Welchen Befehl ich ausgeführt habe, beispielsweise am 6. Mai 2009. Berlusconi hatte keine Skrupel. Frau Malmström, die heute immer noch im Amt ist und sicherlich eine Liberale ist, war in Tripolis im Oktober 2010. Gaddafi hat ihr wahrscheinlich nicht die Hand gereicht, aber dann hat sie auch mit ihren Mitarbeiterinnen die Haftlage besuchen dürfen. Und sie hat gesagt, wir haben schlecht geschlafen in Tripolis. Und das ist der Unterschied. Die EU-Kommissarin hat schlecht geschlafen in Tripolis, das glaube ich ihr. Aber das ist vielleicht der kleine Unterschied. Aber die Richtung war bis Februar 2011 hat die Europäische Kommission im Februar 2011, das ist die Situation, wo Gaddafi mit dem Regenschirm vor seinem VW-Käfer die wilden letzten Reden hält, erst zu dem Zeitpunkt hat die Europäische Kommission in Gänze die Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit Gaddafi, mit Libyen gestoppt oder auf Eis gelegt. Das zur Situation heute, von daher ein großer Tag, sicher für die Menschenrechte, ein beschämender Tag für die Europäische Union, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg diese Grundsatzentscheidung fällen musste. Und es ist auch eine schallende Ohrfeige für die, die geschwiegen haben, ob in Berlin oder anderswo. Das muss man einfach sehen. Wenn man jetzt nochmal zurückguckt, was ist dann, Gaddafi ist gestürzt, das ist eine einfache, traurige Zahl. Es gab eine Massenflucht, es sind 600.000 Menschen in die Nachbarstaaten Libyens geflohen. Diese Staaten, das muss man fairerweise sagen, Tunesien beispielsweise, haben eine Politik der offenen Grenzen lange Zeit gefahren. Aber Europa hat keine Evakuierungsmaßnahmen für Schutzsuchende, die in Libyen unter Gaddafi, auch nicht für die Zurückgewiesenen unter Italien, eingeleitet. Auch in dem zynischen Spiel von dem libyschen Regime im Endkampf, in Anführungszeichen, dass sie die Seelenverkäufer voll gemacht haben mit Flüchtlingen und mit Migranten in Libyen, um sie nach Europa zu schicken. In diesem zynischen Spiel wurden trotz NATO-Überwachung, trotz totaler militärischer Präsenz im Mittelmeerbereich, sind 2000 Menschen, UNHCR spricht von 1500, 1600 mit hoher Dunkelziffer, also es geht in die gleiche Richtung, in der Meeresenge, praktisch in dem Kanal von Sizilien gestorben. Vor unseren Augen. Und dieser eine Spot, wo im Juni 2011, da könnten wir beliebig fortsetzen, wo Flüchtlinge sagen, wir haben den Hubschrauber gesehen, da stand Army drauf, wir haben das Schiff gesehen, da sind 10 Schiffe vorbeigefahren, zivile, militärische, wir haben SOS-Signale ausgesendet, wir wurden nicht gerettet. Das ist im Jahr 2011 passiert. Im Zuge des arabischen Frühlings, im Zuge der Aufstände, gab es diese Solidarität mit den Menschen, die auf der Flucht vor den Wirren und des Krieges, des Bürgerkrieges zwischen den Fronten geraten sind, aus Eritrea, aus Somalia, aus anderen schwarzafrikanischen Staaten, gab es diese Solidarität nicht. Und deshalb kam, muss man einfach sagen, auch wenn es heute ein guter Tag ist für die Menschenrechte, wir starten in 2012 wirklich mit der höchsten Todesziffer. Und die ist immer mit vielen Grauzonenbereichen, weil wir es nie genau wissen. Das sind noch halbwegs dokumentierte Fälle, wo man klar weiß, da ist ein Schiff weggefahren, es ist nicht angekommen oder sogar Teile der Körper entdeckt hat. Das ist der Ausgangspunkt, wenn wir heute über europäische Flüchtlingspolitik reden, reden wir eigentlich nicht über das schöne gemeinsame Bauen, wie man in Brüssel irgendwie gemeinsam was vergemeinschaftet, sondern wir reden über tote Flüchtlinge in erster Linie. Und im nächsten Schritt reden wir dann über Shusha, da leben Menschen an der tunesischen Grenze, Flüchtlinge, die verzweifelt auf einen Resettlement-Platz, auf einen Aufnahmeplatz in der westlichen Welt warten, darunter auch Flüchtlinge, die heute gewonnen haben, ja, die jetzt 15.000, möglicherweise 15.000 Euro Entschädigung kriegen könnten, wenn sie überhaupt ihre Rechte realisieren könnten im Sand von Shusha in Tunesien. Wie lange hat es gedauert? Das ganze Jahr haben Leute dort gewartet in der Wüste. Wie lange hat es gedauert, bis die Innenminister, die deutschen Innenminister, einen wichtigen Beschluss gefasst haben im Dezember 2011, dass sie auch bereit sind, zur Aufnahme von Flüchtlingen von außerhalb, von Drittstaaten, auch beispielsweise von Shusha-Flüchtlingen. Der UNHCR-Chef Guterres hat das ganze Jahr immer wieder den gleichen flehenden Appell losgelassen. Bitte, bitte, hol die Leute raus. Das ist gerade auf der anderen Seite. Wenn man nochmal die Karte anschaut, das sind kurze Entfernungen. Schauen Sie sich, wo Tunis liegt und wo La Valletta und Sizilien liegt. Also wie nah, wir haben einen Konflikt direkt vor der Haustür und Europa hat es geschafft, weitgehend sich abzuschotten. Es sind in den ersten 6 Monaten, Pi mal Daumen, knapp über 50.000 Menschen übers Wasser aus dem Krisengebiet nach Italien und nach Malta gekommen. Da war die Hälfte waren tunesische Staatsangehörige, Pi mal Daumen, das andere waren Eritreer, Somalis und andere, die eher im Transit Libyen feststeckten oder zurückgeschickt wurden vorher von den Italienern. Das sind die Dimensionen. Da wir heute keine Schengen-Veranstaltung machen, aber dann haben wir eine Schengen-Diskussion. Dann diskutieren wir über Grenzziehung nach innen. Ja, ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, weil bis nochmal die ersten 3 tunesischen Flüchtlinge am Brenner gesehen hat, hat eine Weile gedauert. Aber aus diesen kleinen Zahlen lassen sich keine Kampagnen machen. Aber das drückt aus, wir haben den arabischen Frühling. Wir haben eigentlich das, der geht jetzt vielleicht in den Herbst über. Aber wir hatten in der Situation, eine historische Situation, wo man sagen, auf der anderen Seite passiert was im Reden von Menschenrechten und Demokratie. Und was macht Europa? Jahrelang irgendwie immer mal von Menschenrechten und Demokratie sonntags auch die Anforderungen an die andere Seite gestellt, aber nur sonntags, dann passiert was. Und Opfer dieser Entwicklung werden zum Teil sterben lassen. Im Mittelmeer, man kann es nicht anders formulieren. Es sagt da mittlerweile, sagen nicht nur wir, es sagt der Europarat, es gibt eine eigene Untersuchungskommission zu den Verantwortlichkeiten beim Sterben in Richtung NATO, in Richtung Mitgliedstaaten, in Richtung Frontex-Einheiten. Der Europarat will wissen, wieso die Menschen gestorben sind. Und die Angehörigen, die unter uns leben, wollen auch wissen, wieso der Bruder, der Cousin, die Cousine nicht gerettet wurden. Die leben in Kassel, die leben in Frankfurt. Die eritreische Community leidet ungemein, natürlich auch die somalische und andere. Das ist der Ausgangspunkt, wenn wir heute über 2012 reden. Und was passiert dann? Italien, das ist jetzt Lampedusa, das ist kommen Flüchtlinge an, kleine Insel, ich schicke sie nicht weg, das war noch unter Berlusconi. Ich lasse sie eine Weile da, ich schaffe einen künstlichen Notstand, ich produziere die Bilder, die ich brauche, um zu sagen, ich bin überfordert. Weil selbst ein Land wie Italien, ich glaube, die haben 58 oder 60 Millionen Einwohner, sind natürlich mit 25.000, selbst mit 50.000, oder egal, mit so einer Größenordnung von Flüchtlingen werden sie alleine nicht überfordert, auch wenn wir alle sagen, wir brauchen europäische Solidarität. Wenn man das macht oder gemacht hätte, was vorher Standard war in Italien und die Regierung Prodi, die ja auch viele Fehler gemacht hat, hat innerhalb von wenigen Tagen die Leute verteilt aufs Land. Also schnell von der Insel weggebracht, in andere Aufnahmezentren, damit der Notstand nicht entsteht. Aber in Italien ist der Notstand entstanden. Das ist auch Italien. Man könnte zynischerweise sagen, das ist ein Puzzlestück von italienischen Aufnahmebedingungen. Tausende von Flüchtlingen kampieren eher so oder schlechter oder in besetzten Häusern in Rom, in Milano und anderswo, weil es nach einer gewissen Zeit selbst für die Menschen, die ins Asylverfahren kommen oder sogar anerkannt werden, keine ordentliche Aufnahmebedingungen gibt. Das ist Malta, eine Aufnahme. Wir können sagen, ein guter Aufnahmestandard auf Malta. Draußen gibt es ein schönes Schild, ein Flughafen-Hangar, da leben Leute jahrelang drin, das ist nur der bessere Teil, da leben Familien. Und da steht ja vorne dran mit Unterstützung des Europäischen Flüchtlingsfonds. Also wir haben alle finanziert, dass die Aufnahmebedingungen in Malta besser sind. Wenn Sie da reingehen, riechen Sie Kerosin, es sind Dämpfe drin. Es können keine Menschen da drin leben, aber die Menschen leben jahrelang drin, wenn sie lebend nach Malta kommen. Malta ist ein kleines Land, ist in Schwierigkeiten. Malta gebührt unsere Solidarität. Aber wir erwarten, dass auf dieses kleine Land Malta ein paar Mindeststandards für Schutzsuchende bereitstellt. Das ist das Camp Halfa im Oktober, das ist noch nicht so lange her. Auch da, obwohl es eine Mittelmeerinsel ist, es ist feucht, es ist nasskalt. 15 Grad oder 10 Grad auf Malta sind gefühlte 5 Grad. In diesen Camps, in diesen Zelten leben Leute, somalische, eritreische Flüchtlinge, die kommen nicht raus. Das sind Aufnahmebedingungen, die auch die Europäische Union sozusagen finanziert. So, das ist jetzt eine Innenansicht einer Unterkunft. Das ist ein Zelt, da leben 6 Dubliner, 6 Flüchtlinge, die vorher nach Deutschland weitergereist sind und versucht haben, hier Asyl zu beantragen und aufgrund der europäischen Zuständigkeitsregelung wieder zurückgeschickt wurden nach Malta. Das ist kein gestelltes Bild, das sieht ja auch, da ist Strom drin. Das ist halt ein bisschen feucht, weil das Zelt kaputt ist. Ja, das ist völlig zerschlissen. Das war im Oktober, das war auch schon letztes Jahr im März, war das Zelt so. Und da fragt man sich, okay, Solidarität mit Malta, aber wieso ist Europa nicht in der Lage, dem Inselstaat klarzumachen, menschenwürdige Aufnahmebedingungen sehen anders aus. Das nur als kleine Architektur, die wir alle kennen. Die EU hat das nicht mitfinanziert, aber das ist so eine Außenarchitektur, wie beispielsweise das Mitgliedsland Spanien sich in Ceuta Melilla präsentiert und viele von uns denken eher an andere Architektur, wo wir froh sind, dass wir sie 1989 hinter uns gelassen haben, die aber zum Teil wieder aufgebaut werden. Es gibt die Renaissance der Zäune. Mauern und Zäune neben Hightech-Ausrüstung haben Konjunktur. Griechenland, da wird gerade wieder ein neuer Zaun gebaut. Das ist ein anderer Frontabschnitt, Außengrenze das arme kleine Land Griechenland, wir haben viel in den letzten Monaten darüber gehört, es wurde auch fairerweise sagen, wurde hier eine Diskussion geführt über dieses Land und über die Menschen dort, was nicht okay ist. Wenn man jetzt sagen würde, das sind doch unsere Griechen, würde man von Rassismus sprechen, wie zum Teil wie Ressentiment geladen über dieses Land gesprochen wurde. Wir haben auch längere Zeit schon über dieses Land gesprochen und haben vor allem die desolate Flüchtlingssituation in Griechenland, vor allem im Grenzgebiet zur Türkei, thematisiert, seit 2007. Und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es einen humanitären Notstand gibt in dieser Region. Griechenland-Türkei ist momentan, vereinfacht gesagt, 2010 war diese Region Evros, die griechisch-türkische Landgrenze, dieser Fluss, der Haupteinreisepunkt für Schutzsuchende. Frontex würde sagen, 80% aller irregulären oder vielleicht würden sie auch sagen illegalen, ein unschönes Wort, ein falsches Wort, ist über dieses kleine Gebiet eingereist. In 2011 gab es eine kurze Unterbrechung durch den arabischen Frühling, dass kurz Tunesien und Libyen die Grenzen nicht offen waren, aber durchlässiger waren. Aber auch dieser Prozess ist mittlerweile schon seit Sommer 2011 weitgehend gestoppt. Es gibt kaum noch Boote aus Libyen. Die neue Übergangsregierung funktioniert in der Kooperation mit Europa. Sie sagt, wir tun unseren Job. Wir pressen euch auch nicht, wie es Gaddafi gemacht hat. Wir machen es einfach und sie machen es. Kommen kaum noch Boote an. Tunesien hat nach kurzer Zeit ein Rückübernahmeabkommen, beispielsweise mit Italien, geschlossen. Und damit war eigentlich die Drohung, wenn du ankommst, wirst du postwendend zurückgeschickt, so stark, dass auch da der Fluchtweg unterbrochen wurde. Und dementsprechend ist Griechenland, Türkei, dieses Gebiet Evros, weiterhin der Haupteinreisepunkt nach Europa. Frontex spricht von knapp 55.000 Menschen, Zahlen sind abstrakt, die über dieses Gebiet im letzten Jahr 2011 eingereist sind. Wenn man jetzt nochmal zurückguckt, was ist dann, Gaddafi ist gestürzt, das ist eine einfache, traurige Zahl. Es gab eine Massenflucht, es sind 600.000-700.000 Menschen in die Nachbarstaaten Libyens geflohen. Diese Staaten, das muss man fairerweise sagen, Tunesien beispielsweise, haben eine Politik der offenen Grenzen lange Zeit gefahren. Aber Europa hat keine Evakuierungsmaßnahmen für Schutzsuchende, die in Libyen unter Gaddafi, auch nicht für die zurückgewiesenen unter Italien, eingeleitet. Auch in dem zynischen Spiel von dem libyschen Regime im Endkampf, in Anführungszeichen, dass sie die Seelenverkäufer voll gemacht haben mit Flüchtlingen und mit Migranten in Libyen, um sie nach Europa zu schicken. In diesem zynischen Spiel wurden trotz NATO-Überwachung, trotz totaler militärischer Präsenz im Mittelmeerbereich sind 2000 Menschen, UNHCR spricht von 1600 mit hoher Dunkelziffer, also es geht in die gleiche Richtung, in der Meeresenge, praktisch in dem Kanal von Sizilien gestorben, vor unseren Augen. Und dieser eine Spot, wo im Juni 2011, da könnten wir beliebig fortsetzen, wo Flüchtlinge sagen, wir haben den Hubschrauber gesehen, da stand Army drauf, wir haben das Schiff gesehen, da sind 10 Schiffe vorbeigefahren, zivile, militärische. Wir haben SOS-Signale ausgesendet, wir wurden nicht gerettet. Das ist im Jahr 2011 passiert. Im Zuge des arabischen Frühlings, im Zuge der Aufstände, gab es diese Solidarität mit den Menschen, die auf der Flucht vor den Wirren und des Krieges, des Bürgerkrieges, zwischen den Fronten geraten sind, aus Eritrea, aus Somalia, aus anderen schwarzafrikanischen Staaten, gab es diese Solidarität nicht. Und deshalb kam, muss man einfach sagen, auch wenn es heute ein guter Tag ist für die Menschenrechte, wir starten in 2012 wirklich mit der höchsten Todesziffer. Und die ist immer mit vielen Grauzonenbereichen, weil wir es nie genau wissen. Das sind noch halbwegs dokumentierte Fälle, wo man klar weiß, da ist ein Schiff weggefahren, es ist nicht angekommen oder sogar Teile der Körper entdeckt hat. Das ist der Ausgangspunkt, wenn wir heute über europäische Flüchtlingspolitik reden, reden wir eigentlich nicht über das schöne gemeinsame Bauen, wie man in Brüssel irgendwie gemeinsam was vergemeinschaftet, sondern wir reden über tote Flüchtlinge in erster Linie. Und im nächsten Schritt reden wir dann über Shusha, da leben Menschen an der tunesischen Grenze, Flüchtlinge, die verzweifelt auf einen Resettlement-Platz, auf einen Aufnahmeplatz in der westlichen Welt warten, darunter auch Flüchtlinge, die heute gewonnen haben, ja, die jetzt 15.000 Euro Entschädigung kriegen könnten, wenn sie überhaupt ihre Rechte realisieren könnten im Sand von Shusha in Tunesien. Wie lange hat es gedauert? Das ganze Jahr haben Leute dort gewartet in der Wüste. Wie lange hat es gedauert, bis die Innenminister, die deutschen Innenminister, einen wichtigen Beschluss gefasst haben im Dezember 2011, dass sie auch bereit sind zur Aufnahme von Flüchtlingen von außerhalb, von Drittstaaten, auch beispielsweise von Shusha-Flüchtlingen. Der UNHCR-Chef Guterres hat das ganze Jahr immer wieder den gleichen flehenden Appell losgelassen. Bitte, bitte, hol die Leute raus. Das ist gerade auf der anderen Seite. Wenn man nochmal die Karte anschaut, das sind alles, das sind kurze Entfernungen. Schauen Sie sich, wo Tunis liegt und wo Lavaletta und Sizilien liegt. Also wie nah, wir haben einen Konflikt direkt vor der Haustür und Europa hat es geschafft, weitgehend sich abzuschotten. Es sind in den ersten 6 Monaten, Pi mal Daumen, knapp über 50.000 Menschen übers Wasser aus dem Krisengebiet nach Italien und nach Malta gekommen. Da war die Hälfte waren tunesische Staatsangehörige, Pi mal Daumen. Das andere waren Eritreer, Somalis und andere, die eher im Transit Libyen feststeckten oder zurückgeschickt wurden vorher von den Italienern. Das sind die Dimensionen. Da wir heute keine Schengen-Veranstaltung machen, aber dann haben wir eine Schengen-Diskussion. Dann diskutieren wir über Grenzziehung nach innen. Ja, ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, weil bis nochmal die ersten 3 tunesischen Flüchtlinge am Brenner gesehen hat, hat eine Weile gedauert. Aber aus diesen kleinen Zahlen lassen sich keine Kampagnen machen. Aber das drückt aus, wir haben den arabischen Frühling. Wir haben eigentlich das, der geht jetzt vielleicht in den Herbst über. Aber wir hatten in der Situation, eine historische Situation, wo man sagen, auf der anderen Seite passiert was, die reden von Menschenrechten und Demokratie. Und was macht Europa? Jahrelang irgendwie immer mal von Menschenrechten und Demokratie sonntags auch die Anforderungen an die andere Seite gestellt, aber nur sonntags, dann passiert was und Opfer dieser Entwicklung werden zum Teil sterben lassen. Im Mittelmeer, man kann es nicht anders formulieren. Es sagt da mittlerweile, sagen nicht nur wir, es sagt der Europarat, es gibt eine eigene Untersuchungskommission zu den Verantwortlichkeiten beim Sterben in Richtung NATO, in Richtung Mitgliedstaaten, in Richtung Frontex-Einheiten. Der Europarat will wissen, wieso die Menschen gestorben sind. Und die Angehörigen, die unter uns leben, wollen auch wissen, wieso der Bruder, der Cousin, die Cousine nicht gerettet wurden. Die leben in Kassel, die leben in Frankfurt. Die eritreische Community leidet ungemein, natürlich auch die somalische und andere. Das ist der Ausgangspunkt, wenn wir heute über 2012 reden. Und was passiert dann? Italien, das ist jetzt Lampedusa, das ist in kommen Flüchtlinge an. Kleine Insel, ich schicke sie nicht weg, das war noch unter Berlusconi. Ich lasse sie eine Weile da, ich schaffe einen künstlichen Notstand, ich produziere die Bilder, die ich brauche, um zu sagen, ich bin überfordert. Weil selbst ein Land wie Italien, ich glaube, die haben 58 oder 60 Millionen Einwohner, sind natürlich mit 25.000, selbst mit 50.000 oder egal, mit so einer Größenordnung von Flüchtlingen werden sie alleine nicht überfordert, auch wenn wir alle sagen, wir brauchen europäische Solidarität. Wenn man das macht, gemacht hätte, was vorher Standard war in Italien. Und die Regierung Prodi, die auch viele Fehler gemacht hat, hat innerhalb von wenigen Tagen die Leute verteilt aufs Land. Also schnell von der Insel weggebracht in andere Aufnahmezentren, damit der Notstand nicht entsteht. Aber in Italien ist der Notstand entstanden. Das ist auch Italien. Man könnte zynischerweise sagen, das ist ein Puzzlestück von italienischen Aufnahmebedingungen. Tausende von Flüchtlingen kampieren eher so oder schlechter oder in besetzten Häusern in Rom, in Milano und anderswo, weil es nach einer gewissen Zeit selbst für die Menschen, die ins Asylverfahren kommen oder sogar anerkannt werden, keine ordentliche Aufnahmebedingungen gibt. Das ist Malta, auch eine Aufnahme. Man könnte sagen, ein guter Aufnahmestandard auf Malta. Draußen gibt es ein schönes Schild, ein Flughafen-Hangar, da leben Leute jahrelang drin, das ist nur der bessere Teil, da leben Familien. Und da steht ja vorne dran mit Unterstützung des Europäischen Flüchtlingsfonds. Also wir haben alle finanziert, dass die Aufnahmebedingungen in Malta besser sind. Wenn Sie da reingehen, riechen Sie Kerosin, es sind Dämpfe drin. Es können keine Menschen da drin leben, aber die Menschen leben jahrelang drin, wenn sie lebend nach Malta kommen. Malta ist ein kleines Land, ist in Schwierigkeiten. Malta gebührt unsere Solidarität. Aber wir erwarten, dass auf dieses kleine Land Malta ein paar Mindeststandards für Schutzsuchende bereitstellt. Das ist das Camp Halfa im Oktober, das ist noch nicht so lange her. Auch da, obwohl es eine Mittelmeerinsel ist, es ist feucht, es ist nasskalt. 15 Grad oder 10 Grad, auf Malta sind gefühlte 5 Grad. In diesen Camps, in diesen Zelten leben Leute, somalische, eritreische Flüchtlinge, die kommen nicht raus. Das sind Aufnahmebedingungen, die auch die Europäische Union sozusagen finanziert. So, das ist jetzt eine Innenansicht einer Unterkunft. Das ist ein Zelt, da leben 6 Dubliner, 6 Flüchtlinge, die vorher nach Deutschland weitergereist sind und versucht haben, hier Asyl zu beantragen und aufgrund der europäischen Zuständigkeitsregelung wieder zurückgeschickt wurden nach Malta. Das ist kein gestelltes Bild, das sieht ja auch, da ist Strom drin. Das ist halt ein bisschen feucht, weil das Zelt kaputt ist. Ja, es ist völlig zerschlissen. Das war im Oktober, das war auch schon letztes Jahr im März, war das Zelt so. Und da fragt man sich, okay, Solidarität mit Malta, aber wieso ist Europa nicht in der Lage, dem Inselstaat klarzumachen, menschenwürdige Aufnahmebedingungen sehen anders aus. Das nur als kleine Architektur, die wir alle kennen. Die EU hat das nicht mitfinanziert, aber das ist so eine Außenarchitektur, wie beispielsweise das Mitgliedsland Spanien sich in Ceuta und Melilla präsentiert und viele von uns denken eher an andere Architektur, wo wir froh sind, dass wir sie 1989 hinter uns gelassen haben, die aber zum Teil wieder aufgebaut werden. Es gibt die Renaissance der Zäune. Mauern und Zäune neben Hightech-Ausrüstung haben Konjunktur. Griechenland, da wird gerade wieder ein neuer Zaun gebaut. Das ist ein anderer Frontabschnitt, Außengrenze. Das arme kleine Land Griechenland, wir haben viel in den letzten Monaten darüber gehört, es wurde auch, muss fairerweise sagen, wurde hier eine Diskussion geführt über dieses Land und über die Menschen dort, was nicht okay ist. Wenn man jetzt sagen würde, das sind doch unsere Griechen, würde man von Rassismus sprechen, wie zum Teil wie Ressentiment geladen über dieses Land gesprochen wurde. Wir haben auch längere Zeit schon über dieses Land gesprochen und haben vor allem die desolate Flüchtlingssituation in Griechenland, vor allem im Grenzgebiet zur Türkei, thematisiert, seit 2007. Und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es einen humanitären Notstand gibt in dieser Region. Griechenland, Türkei ist momentan, vereinfacht gesagt, 2010 war diese Region Evros, die griechisch-türkische Landgrenze, dieser Fluss, der Haupteinreisepunkt für Schutzsuchende. Frontex würde sagen, 80% aller irregulären oder vielleicht würden sie auch sagen illegalen, ein unschönes Wort, ein falsches Wort, ist über dieses kleine Gebiet eingereist. In 2011 gab es eine kurze Unterbrechung durch den arabischen Frühling, dass kurz Tunesien und Libyen die Grenzen nicht offen waren, aber durchlässiger waren. Aber auch dieser Prozess ist mittlerweile schon seit Sommer 2011 weitgehend gestoppt. Es gibt kaum noch Boote aus Libyen. Die neue Übergangsregierung funktioniert in der Kooperation mit Europa. Sie sagt, wir tun unseren Job, wir erpressen euch auch nicht, wie es Gaddafi gemacht hat, wir machen es einfach. Und sie machen es, kommen kaum noch Boote an. Tunesien hat nach kurzer Zeit ein Rückübernahmeabkommen, beispielsweise mit Italien, geschlossen. Und damit war eigentlich die Drohung, wenn du ankommst, wirst du postwendend zurückgeschickt, so stark, dass auch da der Fluchtweg unterbrochen wurde. Und dementsprechend ist Griechenland, Türkei, dieses Gebiet Evros, weiterhin der Haupteinreisepunkt nach Europa. Frontex spricht von knapp 55.000 Menschen, Zahlen sind abstrakt, die über dieses Gebiet im letzten Jahr 2011 eingereist sind. Seit 2010 ist auch Frontex, ist auch die Europäische Grenzschutzagentur vor Ort, auch deutsche Bundespolizisten. Und hier, jetzt bin ich gar nicht an der Seegrenze, sondern an der Landgrenze, stellen sich natürlich auch viele Fragestellungen. Weil man muss sehen, seit Sommer 2010 spricht die halbe Welt, die mit Flüchtlingspolitik zu tun hat, der UNHCR, alle Organisationen, die irgendwie vor Ort waren, die Ärzte ohne Grenzen, wir, der Menschenrechtskommissar, sprechen von einer humanitären Katastrophe in diesem Gebiet. Und diese humanitäre Katastrophe, die hält bis heute an, setzt sich so zusammen, dass in diesen Haftlagern alle Menschen, die einreisen, inhaftiert werden. Auch wenn in Griechenland nicht vieles funktioniert, was funktioniert, ist die Reinhaftierung von allen. Und wenn ich sage alle, meine ich auch den Kleinen, das Baby, der ältere Herr aus dem Irak, der mit den Krücken es geschafft hat, bis dahin zu kommen, die schwangere Mutter, alle. Die allein fliehende Frau aus Äthiopien, aus Eritrea, alle werden inhaftiert. wie sie vielleicht in der Presse Verlautbarung auch des Deutschen Bundestages, hat ja eine Weile gedauert, bis deutsche Politiker diese Erkenntnis gewonnen haben, im Dezember lesen konnten, haben die Abgeordneten bei dem Besuch gesagt, das sind scheußliche Lager, das sind unmenschliche Lager, das sind unhaltbare Zustände. Eine sozialdemokratische Abgeordnete hat sogar die Lage, was ich für falsch halte, als schlimmer als die in Libyen bezeichnet, also weil da nochmal ein anderer politischer Kontext war, aber auf jeden Fall klare Botschaft, das ist nicht akzeptabel. Was wir die ganze Zeit kritisiert haben, deshalb aufgrund dieser kurzen Spot Frontex statt Solidarität, wenn Haftlager voll sind, wenn in Haftlager Seuchengefahr droht, wenn in einzelnen Zellen 50, 60 Minderjährige einen Monat ohne Hofgang sind, dann kann ich diese humanitäre Krise eigentlich nur durch eine Maßnahme erstmal mindern, indem ich die Türe öffne, indem ich aufhöre, diese Menschen zu inhaftieren. Und zwar jetzt mal jenseits der Frage, woher sie kommen. Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht geschehen, sondern Europa hat in Riesenbohai Frontex geschickt. Jetzt zitiere ich deutsche Frontex-Beamte, weil es dann interessanterweise, die ein ähnliches Problem hatten, wie wir es gesehen haben. Weil wir mehrfach da waren und recherchen und wir haben auch Leute vor Ort, die aus Griechenland, die eine sehr gute Arbeit in diesen Elendshaftlagern machen. Diese deutschen Frontex-Beamten haben gesagt, wie kann es sein, dass wir hier einen Einsatz haben? Wie kann es sein, dass ich Menschen in Lager abliefere, wo ich dachte, dass es diese Lager gar nicht mehr in Europa gibt. Wie kann es sein, wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel, was Frontex Positives schafft in so einem Einsatz. Wenn der Frontex-Beamte sagt, die Leute werden an der Grenze, sie laufen ganz normal über die Grenze, die Leute lassen sich registrieren, die wollen nicht einfach so weiter, die melden sich bei der Polizei, die fragen sogar, wo ist denn die Polizei, um sich zu melden. Und wenn die aufgegriffen werden, müssen die sich hinsetzen. Und phasenweise mussten sie sogar fast bis zum Gefängnis laufen, bis zu diesen Elendslagern. Und Frontex hat gesagt, na, das geht ja nicht. Wir brauchen Transportmittel. Und die Griechen haben Bus geliefert, nur der Bus hatte keine Sitze. Das sagte der deutsche Frontex-Beamte, ein Viehtransport, nicht mit mir, da müssen Sitze rein. Die Sitze sind dann auch gekommen. Das ist der positive Teil der Geschichte. Aber der andere Teil geht unvermindert weiter. Und das ist halt der Gewissenskonflikt in dem Fall, also auch von Beamten, die aus anderen Ländern kommen, die sagen, ich kann es gar nicht verantworten, dass ich jemand dorthin abliefere, wo ich genau weiß, dass alles Mögliche passieren kann in diesem Lager. Von Erkrankung, von Mangelversorgung, von fehlender gesundheitlicher Versorgung, von anderen Gefahren, weil manchmal auch gemischte Zellen und so weiter und so weiter. Lager sind immer Orte auch von sexueller Gewalt, durch Bedienstete, kleine Gefälligkeiten. Alles Mögliche. Es ist alles dort passiert und ist auch dokumentiert. Das wurde benannt. Das wurde auch kritisiert. Aber dennoch ist es so, dass weiterhin europäische Polizeieinheiten in einem griechischen Territorium unter merkwürdigen Bedingungen Flüchtlinge in Haftlager abliefern und sagen, das sind nicht unsere Haftlager, das sind griechische Haftlager. Wir sagen, Europa, nicht nur weil wir Europa-Freunde sind, wenn du Polizeikräfte da hinschickst und du als Polizist die Leute da ablieferst, dann ist es auch dein Lager. Du bist mitverantwortlich für das, was mit den Menschen geschieht. Und an dieser Grenze, die ja sehr gut dokumentiert wurde medial, gibt es ein paar Probleme, die ein bisschen unterbelichtet sind. Auch in der Kritik des Deutschen Bundestages, die alle Griechenland kritisieren, was ja mittlerweile Mainstream ist. Es stimmt ja auch, dass das katastrophal dort ist. Aber was sie zum Beispiel nicht kritisiert haben, ist genau den Frontex-Einsatz. Und sie haben auch nicht kritisiert die Situation an der griechisch-türkischen Landgrenze. Die ist nämlich im doppelten Sinne gefährlich. Da geht man nicht einfach mal rein und wird nach ein paar Tagen aus dem Lager entlassen. Was heißt das beispielsweise für eine iranische Christenfamilie, die wir zuhauf da drin getroffen haben? Ich nehme jetzt wirklich eine Positivgruppe, aber es sind Leute, die auf der Flucht sind. Die sitzen da in Haft und wissen in dem Moment nicht, was hinten dran für eine Gefahr noch zusätzlich lauert. Die Gefahr, die zusätzlich lauert, ist nämlich, dass es ein Rückübernahmeprotokoll zwischen Griechenland und der Türkei gibt. Alle sagen, das funktioniert nicht richtig. Aber es funktioniert bei Menschen aus dem Irak und aus dem Iran sehr gut, weil das Nachbarstaaten der Türkei sind. Und die Türkei sagt, da kann ich sogar über die Landgrenze abschieben. Das heißt, die Menschen, die wir hier aufgenommen haben, Minderheiten aus dem Irak, zum Glück, den droht in diesen Haftlagern unter bestimmten Voraussetzungen die Überstellung in die Türkei. Die Türkei, um es vereinfacht zu sagen, hat keinen Flüchtlingsschutz für nicht-europäische Flüchtlinge. Aber es ist einfach so. Sie haben keinen Flüchtlingsschutz für nicht-europäische Flüchtlinge, sondern es gibt immer da in der Türkei so ein Parallelverfahren beim UNHCR. Man kriegt praktisch so eine Duldung für die Zeit, wo der UNHCR prüft, und dann geht es darum, dass die Menschen in ein anderes Land resettled werden. Nach den USA, Australien, Kanada. Aber es gibt im Kern keine eigenen türkischen Asylverfahren für nicht-europäische Flüchtlinge. Bei den Syrern ist es jetzt auch nochmal ein Sonderfall. Die werden einfach in Lager gesteckt, aufgenommen, aber die kriegen keinen Schutzstatus. Das heißt, die Kopplung aus Elendslager, nicht vorhandene rechtsstaatliche Schutzstandards in Griechenland, die alle auch kritisieren, deshalb gibt es auch keine Abschiebung nach Griechenland momentan aus ganz Europa, weil die höchsten Gerichte sagen, okay, da geht nichts, da gibt es kein Schutzsystem, da gibt es kein Aufnahmesystem und. Aber die Kopplung aus nicht vorhandenen Schutzsystemen und diese kleine gefährliche Nachbarschaft mit der Türkei, mit einem Land, was momentan nicht bereit ist, das größte Flüchtlingslager vor den Toren Europas zu werden, also das Zurückweisungsbecken der Europäischen Union. Von daher droht vielen Schutzsuchenden bei der Rückbestellung in die Türkei die Kettenabschiebung bis ins Herkunftsland. Das heißt, man kann auch mal in der Türkei, kann es passieren, dass Flüchtlinge über die Landgrenze geprügelt werden. Das ist mehrfach dokumentiert, gab es auch Todesfälle. Der Osten und der Südosten der Türkei ist hochmilitarisiert und es gab zahlreiche Todesfälle, aber es gab dokumentierte Formen der zwangsweisen Deportation. Das ist Griechenland-Türkei, hart an der Grenze. Die Quintessenz daraus, das sind jetzt unsere Lager, das sind deutsche Lager, das sind deutsche Beamte, deutsches Know-how, holländisches Know-how und das spielt eine große Rolle. Deutsche Beamte oder holländische oder schwedische Beamte identifizieren, ob sie Afghanen sind oder Iraner. Sie sagen, sie sind Afghaner. Die sagen, klingt aber schwer nach Iran, sind ja fast 80% identisch von der Sprache. Der Unterschied für sie ist vielleicht der, als Afghane, die Türkei kann nicht so gut nach Afghanistan abschieben. Sie versuchen einen Abschiebevertrag zu haben. Aber in Iran, das geht. Da haben sie deshalb ein doppeltes Problem. Was ich damit sagen will, ist jetzt ein kleines technisches Ding. Nicht so spektakulär wie ein Boot, was irgendwie Menschen gewaltsam zurücktreibt. Aber auch die Kombination aus zusammenbrechenden Menschenrechtsstandards an der Grenze und europäischer Technik Know-how kann die Gefahr potenzieren, weil es kein rechtsstaatliches Verfahren gibt. Das vielleicht als Klammer. Es fällt sehr schwer, also ich habe jahrelang Griechenland kritisiert und mit Kolleginnen und Kollegen aus Griechenland, aber es fällt sehr schwer in einem Land, wo momentan die Suppenküchen sozusagen zum Großteil auch aus griechischen Rentnerinnen und Rentnern, die da anstehen, bestückt sind. Und sie sehen nebendran die Suppenküche für afghanische Minderjährige, der schiebt dann vielleicht einen Rollstuhl von einem iranischen Flüchtling. Wenn Sie das, die Bilder sehen und die Armut und die Verzweiflung in Griechenland, ist es sehr schwer, wohlfeil zu sagen, jetzt baut man rucki-zucki ein Kinderschutzsystem auf. Jetzt baut man ein schönes Aufnahmesystem auf für die potenziell 50.000, die dann bei euch pro Jahr mal über die Grenze kommen. Damit wir dann auch sehr elegant tausendfach aus den westeuropäischen Staaten wieder zurückschieben können. Auf Grundlage der europäischen Asylzuständigkeitsregelung Dublin II. Es wäre auch ein Akt der Solidarität, also um das nur als auch als Klammer zu sagen, es reicht nicht, kurzfristig zu sagen, oder von mir ist auch ein Jahr oder zwei Jahre, wir schieben da niemand ab nach Griechenland, sondern man muss sich schon sehr ernsthaft die Frage stellen, ob man nicht einen Teil der Leute, nicht nur nach Deutschland, sondern europaweit, nach humanitären Kriterien verteilt. Sie müssen einfach wissen, der größte Teil, um eine Gruppe zu nennen, der Minderjährigen, der allein fliehenden Flüchtlingskinder, reist aufgrund des geografischen Zufalls über die Türkei nach Griechenland ein. Also afghanische Hazara-Kids, die zum Teil auch bis nach Deutschland kommen oder bis nach Norwegen, die sind alle irgendwo über Griechenland in der Regel eingereist. Und da waren sie im Gefängnis, dann waren sie auf der Straße, in Athen, dann waren sie in Patras, das kennen sie zum Teil als Touristinnen, Touristen, und versuchen da irgendwie in die Fähre oder anderweitig nach Italien zu kommen. Und das ist eine Kette, wenn Sie einzelne Schicksale anschauen, und es gibt viele auch in Deutschland, Das ist eine Kette der Gewalt, die sich auf der Flucht immer wieder fortsetzt. Das sind überwiegend Jungs. Mädchen ist nochmal eine andere Form der Schleusen, aber die sich durchschlagen. Und es sind auch Kleine. Es sind auch manchmal ganz Kleine dabei. Ich habe auch 8-Jährige und 12-Jährige in den Gefängnissen alleine gesehen. Oder auch auf der Straße. Da ist vielleicht noch ein Cousin um die Ecke. Vielleicht ist es ein Cousin, vielleicht auch nicht. Wenn er Glück hat, kümmert er sich um ihn. Aber die schlagen sich alleine durch Europa. Und da wäre ich jetzt nochmal im innereuropäischen Solidaritätsdefizit. Das vorher beschriebene ist unsere Außengrenze. Die ist blutig, viele Tote, man kommt kaum rein. Das ist ein gemeinsames Werk, vor allem auch Staaten wie Deutschland. Egal, ob da ein maltesischer Beamter steht oder ein griechischer. Das machen die Großen, wollten das so. Die sollen funktionieren. Die Kleinen, die sollen die Grenze dicht halten. Kostet es, was es wolle. Aber wenn die Leute drin sind, lebend angekommen sind, geht halt diese Ebene der fehlenden Solidarität, der fehlenden europäischen Lösung weiter. Also die Nationalstaaten sind untereinander immer noch Konkurrenten. Also jeder will gucken, dass er nicht so ein bisschen tougher ist als die anderen, damit die Flüchtlinge vielleicht ins Nachbarland gehen, abgeschreckt werden. Das ist ein Prozess, den wir seit den 90er Jahren jeden Tag verfolgen können. Aber an dem Beispiel Griechenland, was kein griechisches Beispiel ist, sondern nur der geografische Zufall, dass Griechenland jetzt mal an der Außengrenze ist, zeigt, dass man zum Beispiel eine einfache Variante nicht hinkriegt. Ich lasse jetzt mal die Erwachsenen außen vor. Wir reden jetzt von knapp 10.000, 12.000 allein fliehenden Minderjährigen, das sind wahrscheinlich mehr, die in den letzten Jahren über Griechenland in die Europäische Union eingereist sind. Die wollen nicht nach Griechenland, die wollten nach Deutschland, nach Schweden, die haben Verwandte da, die haben Onkel da, eine Tante da. Oder sie hatten noch keine Vorstellung, dass man diese Kids weiterhin zwingt, auch innerhalb der Europäischen Union, alleine sich durchzuschlagen, ist innerhalb der Europäischen Union für mich einer der größten Menschenrechtsskandale. Die Vorstellung, egal wie man jetzt zu Asyl, ich bin Asylmensch, ja, sind immer Flüchtlinge, ne? Wo der Frontex-Mann einen Irregulären sieht oder einen Illegalen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute sagen, Kinderschutz, das ist doch erste Priorität. Das ist nicht nur Sonntagsreden, das Kinder lasse ich nicht alleine durch Europa laufen. Kinder schlafen nicht im Hafen. Kinder schicke ich nicht in Athen auf den Strich. Kinder lasse ich nicht in Parks in Italien übernachten. Nicht in der Kanalisation von Rom. Aber es geschieht. Ganz viele Beispiele. Auch hier können Sie dann einen 16-Jährigen, der hat es geschafft, auf seiner Flucht in 5 verschiedenen Staaten schon im Gefängnis zu sein. Der hat nie was verbrochen. Der ist immer als Irregulärer inhaftiert worden. Der war in der Türkei im Gefängnis, der war in Griechenland im Gefängnis. Der ist nach Italien rüber, hat zum Glück überlebt. In Italien hat man irgendwie Stückgut zurückgegeben. Das war illegal, aber es ist passiert. Er wurde wieder inhaftiert. Er hat es aufgegeben, nach Italien zu gehen mit dem Fähren. Er ist über Mazedonien nach Serbien, in Serbien inhaftiert. Er ist weiter nach Ungarn. In Ungarn ist er als Erwachsener inhaftiert worden, irgendwann rausgelassen worden. Irgendwann in ein anderes Land gekommen, wenn man ihm geglaubt hat, dass er minderjährig ist, war er vielleicht mal in der kindgerechten Unterkunft. Und das sind Dutzende von Fällen, die wir heute in Deutschland, hier in der Region haben, wo die 2-3 Jahre unterwegs sind und haben nur Gewalterfahrung. Alle Formen von Gewalt. Das gilt auch für Mädchen, aber jetzt reden wir da vor allem von Jungs. Also weil das, die jetzt allein so organisiert oder nicht organisiert sich durchschlagen. Und dafür würde ich mir wünschen, jenseits der Asyldebatte, die ja immer ein bisschen, wir haben kaum noch Flüchtlinge, aber immer ein bisschen hitziger geführt wird, dass man wenigstens ein paar einfache Grundübungen, da könnte man auch europäisch schnell was machen. Man könnte doch sagen, wenn ein Kind ankommt in Europa, dann wird es nicht in Haft genommen. Das hat Europa noch nicht geschafft. Also die EU hat noch keine Regelung, dass es generell verboten ist. Die Kommission hätte gern sowas, aber Deutschland zum Beispiel sperrt sich dagegen. Da kann man auch mal mit Abgeordneten drüber reden. Wir können auch dafür sorgen, dass sie nicht inhaftiert werden. Wir können auch dafür sorgen, dass wir gemeinsam, stellen Sie sich vor, es wäre ein Erdbeben im Evros-Gebiet, hätten wir innerhalb von kürzester Zeit wahrscheinlich Behausung, vielleicht sogar menschlichere Behausung. Stellen wir uns vor, die Kinder, wir können doch ziemlich schnell menschenwürdige Erstversorgung machen, auch sie unterbringen. Und dann könnte man gemeinsam den Griechen helfen, aber gemeinsam sie dahin bringen, wo sie familiäre Bindungen haben. Legal. Gefahrenfrei. Wieso müssen die durch Europa ihr Leben aufs Spiel setzen? Es sterben innerhalb der Europäischen Union Kinder auf dem Weg zu einer kindgerechten Zukunft. Auf dem Weg nach Deutschland, auf dem Weg nach Norwegen, nach Schweden. Norwegen gehört auch dazu, weil das ein Dublin-Land ist. Und dass man diesen Aspekt beispielsweise anpackt. dann wären wir innerhalb der Europäischen Union, wir hätten keine Revolution, wir hätten noch nicht mal ein Asylsystem. Aber es wäre eine Frage, sind wir in der Lage, ein gemeinsames Clearing-Verfahren in der Europäischen Union hinzukriegen, weil die Europäische Union der Menschenrechte verpflichtet ist, der Kinderrechte. Die UN-Kinderrechtskonvention ist Teil der EU-Charta etc. Es gibt genug Hardware, auf die wir uns beziehen können, aber in der Praxis geht das Leid ununterbrochen weiter und endet auch nicht in Deutschland, weil wir immer noch Kinder haben, Jugendliche, die vor der Abschiebung beispielsweise nach Ungarn stehen oder vor der Abschiebung nach Italien. Wir haben in Hessen Jugendämter, die da ein bisschen genauer hingucken. Deshalb kann man öfters mal eine Abschiebung verhindern. Aber im Kern, außer Griechenland, gibt es keinen Abschiebestopp. Malta noch. Malta schiebt man keine Minderjährigen ab, per Erlass. Sonst sind diese Minderjährigen, selbst wenn sie endlich ankommen in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, noch nicht geschützt. Um da nochmal klarzumachen, sowohl in Italien als auch in Griechenland, geht es nicht um die einzelnen Länder. Ich will Ihnen zum Schluss die Minderjährigen ans Herz legen. Wenn Sie sich die Geschichten anhören können, das ist sehr schwer, weil es eine Vertrauensfrage ist, dass diese Gewalterfahrung, die die Kinder berichten und Jugendliche, ob in Frankfurt, in Hamburg, in München oder sonst wo, wo sie anstranden und endlich untergebracht werden, wenn sie die Augen zumachen oder wenn sie nicht das Land wissen, was die gerade beschreiben, würden sie sagen, eigentlich beschreibt das seine Fluchtgründe. Eine Vergewaltigung auf einer Straße von Ungarn ist natürlich ein Grund, dass man jemanden nie mehr dahin schickt. Da geht es nicht nur um Ungarn, aber das ist so. Das ist aber eine Realität und über die Realität müssen wir nicht im Detail reden. Aber wie gesagt, dass das die einfachen Dinge, dass man Kinder nicht alleine durch Europa springen lässt, dass man Kinder nicht inhaftiert, dass man Kinder nicht wie Stückgut wieder irgendwohin zurückschickt, dass man die drei Punkte, die vielleicht auch irgendwann der Europäische Menschenrechtsgerichtshof zu unseren Gunsten entscheidet, ja, oder manchmal schon in Eilverfahren macht, aber die drei Punkte, dafür würde es sich lohnen, auch hier in Deutschland und in Europa zu kämpfen. Es sind relativ, in Anführungszeichen, auch anschlussfähige, sozusagen massentaugliche, öffentlichkeitstaugliche Positionen, um klar zu machen, das wollen wir nicht. Nicht in unserem Namen. So ein Europa wollen wir nicht. Das mit den Außengrenzen, wir wollen nicht so viele Menschen, die sterben. Das ist nicht unser Konzept von Europa. Wenn wir Stacheldraht aufbauen, leben wir hinter Stacheldraht. Auch wenn wir denken, wir sind die Akteure. Und wir verlieren an Glaubwürdigkeit, auch an Menschlichkeit. Und innerhalb der Europäischen Union sich dafür einzusetzen, generell für mehr Solidarität bei der Flüchtlingsaufnahme. Und vor allem, das war der Punkt, den ich zum Schluss Ihnen zumindest mitgeben wollte für die Debatte. Zumindest für die unbegleiteten Minderjährigen. Das sind 10. Europa hat noch nicht mal eine Statistik davon. Das ist interessant. Man weiß gar nicht, wie viele Kinder rumspringen. Also es gibt zu allem eine Statistik. Nur nicht zu Toten und zu Kindern. Es gibt noch ein paar mehr, aber es ist bezeichnend, dass zu Flüchtlingskindern nicht mal die Europäische Kommission eine vernünftige Zahl auf den Tisch bringt. Es sind über 12.000 wahrscheinlich pro Jahr, die da rumirren und deren Leid wir gemeinsam sicher auch durch verschiedene Aktivitäten mindern können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.